Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, hi Jannis.
Na?
Na, geht's noch gut in der Quarantäne oder gehst du schon wieder viel mehr raus wie die meisten Leute?
Nee, ich halte das wie sonst auch immer. Wenig Kontakt zu Menschen und wenig rausgehen.
Keine Unterschiede in der Quarantäne?
Nicht so wirklich.
Ja.
Man hat halt mehr Zeit für andere Sachen, das ist ganz gut. Zum Beispiel mehr Zeit zum Kochen und so, aber ja.
Das stimmt. Aber ich koche eh jeden Tag mehr oder weniger, deswegen macht das auch für mich keinen großen Unterschied. Wenn man eh quasi von zu Hause arbeitet, dann ist das so. Ja, aber schön, dass es dir gut geht weiterhin. Das heutige Thema, Inflation. Wir haben schon mal eine Folge Kosmologie gehabt. In der Folge Kosmologie haben wir so die ganze Entstehung des Universums und so. Da haben wir ganz grob erwähnt, es gibt eine Inflation und da hat sich halt der Raum ist halt sehr stark expandiert. Aber wir sind da nicht näher drauf eingegangen. Und das steht schon seit längerem auf unserer Liste. Was ist die Inflationstheorie? Warum sollte das passiert sein? Was sagen unsere aktuellen Theorien dazu? Was gibt es eventuell für Probleme oder für Kritik an den aktuellen Theorien? Was gibt es für andere Modelle? All das wollen wir heute besprechen. Ja, ich denke einfach viel Spaß damit. Wir fangen direkt an.
Genau.
Fangen wir direkt mit ein bisschen Geschichte an wahrscheinlich. Das ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man mit so einem relativ komplexen Thema anfangen will. Und die Geschichte fängt gar nicht irgendwann im 17. Jahrhundert oder so an, sondern die fängt in den 1970ern an. Die Inflationstheorie ist nämlich relativ jung. Die Urknalltheorie ist sehr alt und vielleicht müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen, dass man das Ganze versteht. Ja, also was wir heute beobachten, ist, dass das Universum sich ausdehnt. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen, dass Materie sich von uns wegbewegt oder dass Materie insgesamt auseinanderstrebt. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man diese Ausdehnung des Universums, die man dann berechnen kann, zurückverfolgen kann. Und man kann das halt zurück extrapolieren bis zu einem Punkt und kann sagen, da ist halt der Urknall gewesen. Und das wurde so in den Anfangszeiten gemacht. Da hat man gesagt, ja, das ist die Urknalltheorie und dann muss der Urknall gewesen sein. Und das hatte dann, da kommen wir dann gleich näher drauf eingehen, ein paar Probleme. Und deswegen hat man dann irgendwann die Inflation eingeführt, die diese Probleme lösen sollte. Genau, also diese Urknalltheorie gibt es schon länger. Das heißt, alles entsteht quasi aus einem Punkt, beziehungsweise wir wissen nicht genau, was dann jetzt wirklich das war am Anfang. Eigentlich fangen unsere physikalischen Theorien erst an, ein bisschen später wirklich zu funktionieren, zu klappen. Ja, das heißt, die Energiedichten und so weiter, die man beim Urknall hatte und vor allen Dingen direkt beim Urknall die Singularität, die man da hatte, das passt überhaupt nicht zu unseren Gleichungen und das kann man auch nicht beschreiben. Da gibt es dann Theorien, wie zum Beispiel die Stringtheorie, die dann probieren, sich darüber ein Bild zu machen. Man braucht da quasi Quantengravitation und so weiter. Aber so, sagen wir mal, so eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall, da können wir dann irgendwann vielleicht anfangen, unsere bekannte Physik darauf anzuwenden und wirklich versuchen zu verstehen, was da passiert ist.
Der Urknall ist ja erstmal so eine Arbeitshypothese. Das heißt, wir sehen, das Universum ist gerade dabei, sich auszudehnen. Das heißt, theoretisch müsste es dann irgendwann mal an einem Punkt angekommen sein. Ob das dann in dem Fall vielleicht noch ein bisschen modifiziert ist und da was anderes stattgefunden hat, das ist dann jetzt erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall wissen wir relativ gut, dass es wohl irgendwie eine gewisse Größe gehabt haben muss, kurz nach diesem hypothetischen Urknall und von da aus sich dann weiter ausgedehnt haben muss. Das kann man relativ gut zurückverfolgen, dass es mal relativ klein war. Und dann kriegt man natürlich Probleme in dieser Entwicklung, wie genau ist es jetzt auf die Größe angewachsen, die wir heute sehen und so ein paar Eigenschaften, wie haben die sich da entwickelt.
Die Idee ist natürlich, dass wir uns jetzt angucken, okay, wie sah das direkt nach dem Urknall aus? Was muss da laut unseren aktuellen Theorien passiert sein? Da gibt es zum Beispiel Quantenfluktuationen. Ja, wir haben extrem heißes oder extrem hohe Energiedichten. Das heißt, im Prinzip liegt alles als so ein extrem heißes Plasma vor, auf sehr, sehr kleinem Raum mit extremen Quantenfluktuationen. Und jetzt kann man die Physik darauf anwenden und gucken, was wird denn aus diesen Quantenfluktuationen und aus diesem Gemisch, was wir da hatten, wenn man das jetzt einfach mal abspielt in der Zeit und guckt, kommt da eigentlich unser Universum bei raus oder kommt da irgendwas völlig anderes bei raus? Und man muss natürlich die Theorien so entwickeln, dass die wirklich die Realität beschreiben. Das heißt, aus dem, was da damals passiert ist, muss unser Universum ausgekommen sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Naturgesetze, wie wir sie heute kennen, früher genauso galten, ja, dann kann man quasi mithilfe der Naturgesetze alles zurückrechnen und kann deswegen auch sagen, wie müsste es kurz nach dem Urknall an der Stelle gewesen sein.
Und wenn man das naiv angeht, dann würde man finden, dass wenn man einfach von diesem Urknall mit so einer linearen Expansion bis in die heutige Zeit guckt, dass das nicht so aussehen würde, wie wir es heute sehen. Zum Beispiel ist eine Sache, die wir sehen, ja, dass in allen Richtungen das Universum relativ gleich aussieht, also sehr homogen wirkt und dass es auch sehr flach ist. Das heißt, dass es keine Krümmung hat, die über ganz große Skalen beobachtbar ist. Und solche Sachen müssen natürlich irgendwo erklärt werden, lassen sich aber nicht einfach so erklären, wenn man davon ausgeht, dass, wie gesagt, alles so linear sich ausgedehnt hat.
Um wieder zurückzukommen zum Geschichtlichen, das hat ein Herr Seldowitsch in den frühen 70ern, 71, 72, quasi darauf hat er aufmerksam gemacht. Es gibt dieses Problem, unser Universum ist eigentlich zu flach und wir können uns nicht erklären, wenn wir einfach von einem Urknall ausgehen, der sich linear ausgebreitet hat, dann oder der Raum linear expandiert ist, kann man sich nicht erklären, warum das Universum eigentlich so flach sein sollte. Da muss man ein bisschen drüber reden, was heißt eigentlich ein flaches Universum? Wir haben ja ein dreidimensionales Universum.
Ja, in drei Dimensionen kann man sich sowas ein bisschen einfacher vorstellen. Flach in drei Dimensionen wäre einfach so dieser euklidische Raum. Also man hat seine drei Raumrichtungen und es geht in alle Richtungen unendlich weit. Wenn man sich das jetzt ein bisschen gekrümmt vorstellen würde, würde man entweder in die Richtung einer Kugel kommen. Das ist natürlich jetzt in niedrigeren Dimensionen gedacht, als das Universum sich wirklich befindet, weil so eine Kugel ja in sich zweidimensional ist.
Die Kugeloberfläche,
genau.
Um das hier nochmal zu spezifizieren.
Und wir uns also es geht drei nur Dimensionen um
die reine angucken. Oberfläche der Kugel, die ist quasi gebogen, die ist dann auch rein zweidimensional. Und das kann man sich jetzt aber auch in höheren Dimensionen vorstellen, zum Beispiel dreidimensional.
Genau, da müsste man sich vorstellen, dass ich in eine Richtung ganz weit laufe und dann plötzlich von meinem Startpunkt aus gesehen hinter mir wieder ankomme. Das heißt, es ist ja auf eine gewisse Art geschlossen. Das heißt, ich kann nicht unendlich weit in eine Richtung laufen, ohne dann irgendwann wieder am gleichen Punkt anzukommen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen als dieses sphärische genau. Geometrie. Es gibt dann noch so eine andere Geometrie, wo das nicht geschlossen ist, sondern ja offen, wo dann quasi, je weiter ich weggehe, desto weiter gehe ich auch von allen möglichen anderen Punkten weg. Also es strebt dann so auseinander, also ein bisschen schwer sich das vorzustellen, zu beschreiben. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Art ja, negative Krümmung, also genau umgekehrt wie eine Kugel.
Ja, genau. Und also mathematisch kann man sich mehr oder weniger fast jegliche Art von irgendwelchen Krümmungen vorstellen und so weiter. Die Mathematik, die sich mit sowas beschäftigt, ist die Differentialgeometrie, die dann dementsprechend nach Einstein damit dann auch diese einsteinsche Gravitation und so weiter daraus macht. Aber in der Tat, wenn wir das Universum beobachten, ist das fast komplett flach. Ja, also es gibt natürlich hier und da so ein paar Sterne und so weiter, da ist dann die Raumzeit gekrümmt an den Stellen. Aber im Großen und Ganzen, das Universum ist ja fast komplett leer. Und was wir beobachten können, ist, dass das Universum auch quasi fast komplett flach ist. Es ist viel flacher, als es eigentlich sein müsste, wenn man das quasi einfach nur mit der Urknalltheorie erklären will. Das ist eines der Probleme, die von Seldowitsch am Anfang der 70er beschrieben wurde. Es wurde auch noch ein anderes Problem beschrieben. Das wird meistens zusammengefasst als das Horizontproblem. Das sind im Prinzip ein paar kleine Probleme, aber Horizontproblem heißt es in dem Fall, stellen wir uns mal die Phase vor, kurz nach dem Urknall. Wir haben immer noch relativ kleines Universum, ja, aber wir haben jetzt Regionen, die quasi auseinander liegen und die kausal gar nicht interagieren können, gar nicht wechselwirken können untereinander, weil ja die maximale Wechselwirkungsgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Das heißt, das Licht braucht Zeit, von einem Ort zum anderen zu kommen. Und wenn das Universum sich jetzt ja auseinander bewegt, mehr oder weniger, dann müsste es quasi auch Regionen geben, ins thermodynamische Gleichgewicht zum Beispiel hätten kommen können. Das heißt, die könnten sich nie ausgleichen. Ja, das heißt, die eine Region hat noch nie was von einer anderen Region gehört in der ganzen Geschichte des Universums. Und deswegen würde man erwarten, okay, die müssten, ja, der eine müsste viel heißer sein, das andere viel kälter, einfach durch die zufälligen Schwankungen, die es am Anfang des Universums durch zum Beispiel solche Quantenfluktuationen gab. Und genau das sehen wir nicht. Wir sehen in Wirklichkeit, das Universum ist sehr, sehr homogen. Die Materie ist extrem homogen verteilt. Und wir sehen, das Ganze ist sehr isotrop verteilt. Das heißt, in jede Richtung, in die wir gucken von der Erde aus, sehen wir quasi dasselbe. Ja, jetzt denken vielleicht ein paar Leute, wie kann denn das sein? Ich habe schon mal so ein Bild gesehen, zum Beispiel von der Hintergrundstrahlung, die die Erde trifft. Und das ist gar nicht so gleich. Die Hintergrundstrahlung ist von der einen Richtung ein bisschen wärmer und von der anderen ein bisschen kälter. Und man sieht, dass das gar nicht so schön homogen und isotrop ist. Das sind aber im Prinzip ein bisschen falsche Darstellungen dieser Hintergrundstrahlung. Die hat man erst später gefunden, wenn man sehr, sehr, sehr genau misst und sehr, sehr, sehr genau hinguckt. Ja, wenn man sich die Hintergrundstrahlung das erste Mal einfach so anguckt, dann denkt man, wow, das ist ja alles exakt die gleiche Temperatur. Diese Photonen der Hintergrundstrahlung haben alle dieselbe Energie. Das heißt, das Universum muss überall exakt gleich gewesen sein, auch von Regionen kommen, die sich vorher nie haben sehen können, die nie in Kontakt standen untereinander. Und diese Schwankungen der Hintergrundstrahlung, die sind so klein, dass die quasi dafür nicht die Erklärung liefern können.
Genau, das heißt, was man sieht, sind ja nur diese sehr hervorgehobenen, feinen Unterschiede, die aber erst ein paar Stellen hinterm Komma auftreten. Das heißt, insgesamt ist es wahnsinnig homogen und dann hat man diese sehr kleinen Fluktuationen darüber. Aber auch da ist das Interessante, die Fluktuationen, wenn man die jetzt beschreibt, wie viele Fluktuationen bei welchen Größenskalen auftreten, das ist auch in allen Richtungen gleich. Das heißt, obwohl es vielleicht nicht eine Temperatur hat, die überall gilt, sondern nur sehr, also fast diese eine Temperatur hat, die überall gilt, habe ich auch die Art der Fluktuation, die ich überall sehe, durch die gleichen grundlegenden Parameter beschrieben. Das heißt, was für Fluktuationen auftreten, ist auch nicht einfach zufällig, sondern ist auch, wenn ich in die eine Richtung gucke und in die andere Richtung gucke, so, als ob das mal miteinander im Zusammenhang gestanden hat. Und auch allein die Tatsache, dass wir diese Fluktuationen sehen, ist auch eine Sache, die aus einem naiven Urknallmodell auch nicht hervorgekommen wäre. Und vor allem auch nicht die Art, diese Verteilung, wie groß diese Fluktuationen sind. Also auch da hatte man nach etwas gesucht, was das erklären könnte.
Wenn wir jetzt geschichtlich mal weitergehen, um jetzt hier mal zu gucken, wie man das Ganze sich letztendlich erklären kann. Und natürlich führt das nachher zur Inflation, das haben wir angekündigt. Hatten wir in den späten 70ern das Glück, dass bei einer ganz anderen physikalischen Disziplin mal wieder was ja untersucht wurde, gefunden wurde theoretisch, was man danach dann auch gut für die Inflation verwenden konnte. Und zwar war das Coleman, der ja in den Ende der 70er Jahre, im Prinzip hat er Phasenübergänge untersucht von unterkühltem Wasser oder überhitztem Wasser. Also Wasser, was unter 0 Grad noch flüssig ist oder Wasser, was über 100 Grad noch flüssig ist bei Normaldruck. Das geht, wenn man Kristallisationskeime und sowas weglässt, kann man Wasser unterkühlen und so weiter. Und dann hat er geguckt, das kann er beschreiben mit so einem ja quasi stabilen Zustand. Das ist im Prinzip ein Potenzial, was sehr schnell in die eine oder andere Richtung abfallen kann. Und konnte das dann beschreiben durch so ein quasi stabiles Vakuum, das extrem schnell sich extrem groß aufbläst und damit dann diesen extrem schnellen Phasenübergang bewirkt. Und damit zum Beispiel dieses Wasser, was unterkühlt ist, wenn da dann so ein Kristallisationskern reinkommt, kann das komplett schlagartig durchgefrieren. Und das kann durch so ein extrem schnell expandierendes quasi Vakuum kann das beschrieben werden. Und man hört schon, da bläht sich irgend so ein Quasi-Vakuum extrem schnell auf. Ja, genau, er hat sich das in einem komplett anderen Gebiet angeguckt, aber genau das kann man dann später relativ gut verwenden für diese Inflationstheorie.
Das ist ja das Schöne an der Physik, dass man mathematische Modelle hat, die irgendeinen Bereich der Physik sehr gut beschreiben und dass man häufig sieht, dass das für einen anderen Bereich, der überhaupt nichts damit zu tun hat, analog auch funktioniert. Da muss man halt ein paar Parameter anders wählen und vielleicht ein paar andere Größen da noch einführen, aber von dem grundsätzlichen mathematischen Konstrukt ist das dann sehr, sehr ähnlich und es hilft einem häufig sehr, Theorien zu finden, die irgendwas beschreiben, weil man gucken kann, was gibt es denn sonst schon, was hat denn schon mal funktioniert, was könnte denn ein ja grob ähnliches Modell beschreiben?
Um jetzt geschichtlich ein bisschen weiter zu gehen, das erste Mal, dass überhaupt von dem Wort Inflation dann die Rede war, das war auch noch in der 70er, das war 79, Starobinsky war das. Und das war ja nicht im Zusammenhang mit der einsteinschen Gravitation, sondern das war so eine erweiterte Gravitation. Das war die FA-Gravitation. Janis, vielleicht kannst du ja ein bisschen was drüber sagen.
Ja, vereinfacht gesagt, einsteinsche Gravitation haben wir ja diese Raumkrümmung, die wir durch diesen Riemannschen Krümmungstensor beschreiben. Und in der einsteinschen Feldtheorie, da kommt er halt nur höchstens als Quadrat von diesem Krümmungstensor vor, also in sehr niedrigen Ordnungen. Und jetzt kann man aber eine Theorie entwickeln, wo dieser Krümmungstensor in höheren Potenzen vorkommt und damit eben zusätzliche Effekte und zusätzliche Eigenschaften hineinbekommt. Das ist einfach aufbauend auf der einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie mit weiteren Termen, die einfach ja, Korrekturen auf bestimmten Energieskalen dazu bringen, um das eben vollständiger zu machen, möglicherweise.
Genau, und Starobinsky hat diese Gravitation dann so aufgestellt und oder daran mitgearbeitet und hat dann das erste Mal Inflation ins Spiel gebracht. Jetzt einmal kurz zu beschreiben, Inflation ist also ein sehr, sehr, sehr schnelles ja, Aufblasen des Universums, der Raumzeit selber. Das heißt, eine Vergrößerung, die nicht linear abläuft, sondern die fast exponentiell abläuft. Man sagt auch quasi exponentiell dazu. Das heißt, es wird sehr, sehr schnell sehr viel größer. Und dadurch lassen sich dann, oder dadurch hat Starobinsky dann geschlossen, lassen sich diese von uns eben genannten Probleme ganz gut lösen. Das heißt, man kann jetzt erklären, warum ist denn die Hintergrundstrahlung, die man misst, und das Universum, was man sieht, so schön homogen und so schön isotrop. Denn durch dieses und so schön flach natürlich auch, durch dieses extrem schnelle Auseinanderziehen des Universums, kann man sich vorstellen, da wurde einfach das Ganze platt gebügelt, mehr oder weniger. Wenn man so schnell, egal wie krumm das vorher war, wenn ich das so schnell auseinanderziehe, das kann man natürlich auch mathematisch zeigen an der Stelle, wird das danach sehr, sehr flach aussehen, auf im Prinzip allen Längenskalen. Und dadurch wird auch automatisch das Problem der Isotropie und Homogenität gelöst. Denn damit etwas schön homogen verteilt ist, also im thermodynamischen Gleichgewicht steht, muss es halt vorher Kontakt gehabt haben. Und jetzt kann man sagen, ha, wenn ich mir das jetzt mit der Inflation vorstelle, dann hatten die im Prinzip viel länger Zeit bei einem viel kleineren Raum am Anfang, kurz nach dem Urknall, um erstmal ganz in Ruhe ins thermodynamische Gleichgewicht zu kommen, weil sie ja danach umso schneller im Prinzip expandiert sind, ganz, ganz schnell aufgebläht wurden. Und deswegen stehen die in der Tat auch heute noch im thermodynamischen Gleichgewicht, weil sie im Anfang doch eben wechselwirken konnten und die Lichtgeschwindigkeit doch ausgereicht hat, damit da eine ja, Kausalität zwischen den einzelnen Raumregionen stattfinden konnte.
Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man hat so eine wellige Fläche. Und wenn man jetzt ganz, ganz, ganz doll ranzoomt und sich so einen kleinen Abschnitt raussucht, der einigermaßen flach ist, obwohl das ganze Grobe ja etwas gewellt ist, dieser kleine Abschnitt, der flach ist, ich mir den angucke und den dann vergrößere und daraus mein Universum mache, dann habe ich natürlich dieses kleine Flache, was schön im Gleichgewicht war, auf die Größe von meinem Universum ganz schnell aufgebläht. Und das ist das dann, was ich später beobachte. So kann man sich das so ein bisschen versuchen, bildlich vorzustellen.
Ja, der Seldowitsch, der am Anfang dieses Flachheitsproblem und das Horizontproblem aufgestellt hatte, dem ist ungefähr zur selben Zeit, also auch Ende der 70er, noch ein weiteres Problem aufgefallen. Ich vereinfache die Geschichte hier ein bisschen. Also da haben natürlich ein Haufen Wissenschaftler mitgearbeitet und teilweise zeitgleich Sachen erfunden oder an Sachen gearbeitet und kamen dann zu ähnlichen Schlüssen und so weiter. Aber das sind so die Hauptfiguren, die da jetzt eine Rolle gespielt haben. Und ich probiere das ein bisschen vereinfacht zu strukturieren, damit man das in so einem Podcast auch nachvollziehen kann. Also Seldowitsch hat noch ein drittes großes Problem gefunden, was man dann auch letztendlich mit der Inflation klären kann. Aber erstmal zum Problem selber, das ist das sogenannte Monopolproblem. Ja, wie kann man das Monopolproblem vernünftig erklären? Was sind magnetische Monopole? Um die geht es nämlich in dem Fall. Magnetische Monopole gibt es eigentlich nicht. Wenn man einen Magneten hat, hat er einen Nord- und einen Südpol. Das heißt, das ist ein Dipol. wenn ich so einen Magnet habe, der Nord- und Südpol geteilt ist, man kennt das vielleicht, ne? Eine Seite ist rot, die andere Seite ist grün. Was passiert, wenn ich jetzt das Ganze durchschneide? Dann habe ich ja nur noch eine rote und nur noch eine grüne Seite. Ja, das Ganze bleibt ein Dipol. Ja, das ist, der teilt sich dann halt wieder. Dann habe ich wieder jeweils einzeln einen Nord- und einen Südpol. Es gibt keine magnetischen Monopole. Magnete treten immer nur als Dipol auf, mit einem Nord- und einem Südpol.
Das ist jedenfalls unsere Alltagserfahrung. Aber das Interessante dabei ist ja, die Theorie, die das beschreibt, die Elektrodynamik und die Maxwell'schen Gleichungen, die würden es erlauben, magnetische Monopole zu haben in der Theorie. Das heißt, es gibt von der Theorie keinen Grund, warum man die jetzt verbieten sollte, warum es die nicht geben darf. Es ist einfach nur die Beobachtung, dass wir bisher keine gefunden haben.
Ja, das ist so ähnlich jetzt wie beim starken CP-Problem, um das hier mal für die extremen Podcast-Verfolger hier einzuwerfen. Ist vielleicht muss euch nicht kümmern, aber vielleicht so ein kleiner Insider an der Stelle, ist nämlich wirklich so. Also man hat etwas, was man nicht findet, nämlich die magnetischen Monopole, aber die Theorie erlaubt eigentlich, dass man sie findet. Dann will man auch wissen, warum die nicht vorkommen, weil ansonsten ist ja die Theorie falsch. Wenn die Theorie sagt, die sollen vorkommen, dann haben die auch vorzukommen oder die Theorie muss umgeschrieben oder verworfen werden. Das heißt, man muss jetzt mit einer Idee ja daherkommen, um zu beschreiben, warum wir diese magnetischen Monopole nicht finden. Und jetzt kann man Rechnungen machen und mal angucken, wie viele magnetische Monopole müsste es denn direkt nach dem Urknall gegeben haben. Und jetzt kann man sich mal die Inflation vorstellen. Die Inflation zieht jetzt den Raum extrem auseinander und dementsprechend geht natürlich die Dichte dieser magnetischen Monopole runter. Und letztendlich, weil der Raum so stark angewachsen ist, wird es quasi extremst unwahrscheinlich, dass wir irgendwo so ein magnetisches Monopol heute noch sehen. Das heißt, die sind zwar da, aber sie sind einfach so selten, weil deren räumliche Dichte so winzig ist durch die Raumausdehnung, dass wir sie nicht mehr finden. Und das ist im Prinzip der Versuch der Inflationstheorie zu erklären, warum wir keine magnetischen Monopole finden.
Ja, ist ein schöner Nebeneffekt und sehr geschickt gemacht.
Genau, in den 80ern ging es dann weiter. Also wir hatten jetzt ja diese erste Inflationsidee von Starobinsky, aber das war ja nicht mit dieser FR-Gravity und so weiter. Jetzt hatte ich ja gesagt, Coleman hatte diese schönen Ideen über diese Phasenübergänge und dieses falsche Vakuum, diesen quasi Vakuumzustand, der sehr instabil ist und der sich sehr schnell aufblähen kann und dann so einen Phasenübergang bewirkt. Und das wurde jetzt aufgegriffen und da kommen wir jetzt auch der aktuellen Inflationstheorie sehr, sehr nah. Das hat dann vor allen Dingen Guth aufgegriffen. Das ist quasi die erste richtige Inflationstheorie. Das wird heutzutage als die alte Inflationstheorie bezeichnet. Ja, ihr hört schon, da gibt es dann auch noch eine neuere Version, eine bisschen bessere Version. Aber das ist im Prinzip die Idee, diese Idee von Coleman jetzt auf die Kosmologie anzuwenden. Das heißt, wir sagen, okay, wir brauchen ein Feld und dieses Feld ist in einem Potential und kann so einen Phasenübergang bewirken. Und dementsprechend, wenn das dieses Feld, man kann sich das Potential so ein bisschen vorstellen als so ein, ja, wir sitzen irgendwo weiter oben in einem Potential und müssen irgendwie weiter runterkommen. Und die Idee war jetzt an der Stelle, okay, wir könnten vielleicht durch so einen Potentialtopf, in dem wir drin sitzen, durchtunneln. Müsste man jetzt wieder ein bisschen mehr über Quantenphysik an der Stelle erzählen, aber die Sache ist, man kommt eigentlich nicht raus aus diesem Potentialtopf, aber mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit kommt man eben doch mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn sie noch so klein ist, irgendwann passiert ist und dann findet eben dieser Phasenübergang statt und man kommt aus diesem, ja, nicht ganz stabilen Zustand, also so ein Minimum, was in Wirklichkeit noch kein richtiges Minimum ist, fällt man dann in so ein richtiges, schönes, globales Minimum, aus dem man dann auch nicht mehr wegtunneln kann. Das ist ein riesen Phasenübergang und wenn man sich das ausrechnet und damit anguckt, dann würde in der Tat das dazu führen, dass die Raumzeit sich extrem schnell, extrem aufbläht bei diesem Phasenübergang und das würde dann genau dieses Inflationsmodell beschreiben, was dann auch diese ganzen Probleme löst, die wir vorher besprochen haben.
Ja, was man zu dem Feld vielleicht noch sagen sollte, man nennt es dann das Inflatonfeld. Das ist also ein Feld, das dafür verantwortlich ist, dass diese Inflation passiert. Und das Teilchen, das diesem Feld zugeordnet werden kann, wäre dann das Inflaton. Und was dieses Feld halt hat als Eigenschaft ist, dass es natürlich eine gewisse Feldstärke haben kann, also eine gewisse Anregungsenergie, und sich das dann als eine negative Energiedichte quasi im Universum äußert. Also etwas, was das Universum dazu bringt, auseinanderzugehen. Im Gegensatz zu Gravitation, die ja alles anzieht, also wo ne Masse dann quasi den Raum krümmt und zusammenzieht, wird dieses Inflatonfeld dafür sorgen, dass der Raum auseinandergedrückt wird. Also wirklich so einen negativen Druck quasi erzeugt.
Ja, da haben wir eigentlich relativ gut das alte Inflationsmodell zusammengefasst, was so in den 80ern vor allen Dingen bekannt war. Danach haben dann ein paar Leute das Ganze verfeinert, weil es vor allen Dingen noch halbwegs viele Probleme gab und so weiter. Können wir vielleicht gleich nochmal in Ruhe drauf eingehen. Wie ging das weiter? Es war vor allen Dingen Steinhardt, oder? Janis, hast du den nicht mal sogar selber persönlich getroffen?
Ja, der war mal eine Zeit lang bei uns auf dem Flur im Institut zu Gast. Sehr interessant, arbeitet in Princeton und hat unheimlich viele Beiträge in allen möglichen Bereichen gemacht. Nicht nur in der Kosmologie, sondern auch in so Vielteilchensystemen, Quasikristalle. Sehr spannend. Und der und andere haben damals dann gemerkt, es gibt ein Problem mit diesem Tunneleffekt da und mit diesem direkten Übergang von so einem metastabilen Zustand in diesen Grundzustand, wo dann die Inflation plötzlich getrieben wird. Und die neuere Idee war dann eben, dass dieses Feld einem etwas seichteren Potenzial folgt und dann langsam von seinem Anfangswert bis zu seinem Minimum runterrollt. Das nennt man dann auch Slow Roll Inflation. Also es ist halt so ein langsamer Prozess, wo dieses Feld halt langsam seinem Minimum entgegenläuft. Und während es das tut, treibt es die Inflation. Und jetzt kann man sich vorstellen, so ein Potenzial, wenn ich in einem Potenzial nach unten gehe, wird die Energie frei. Und diese Energie ist auch dann wirklich frei geworden. Das heißt, dieses Feld hat Energie verloren und war dann irgendwann inaktiv und die Inflation war vorbei.
Genau, es gibt in der Tat aufgrund dieses Modells dann eine Reheating Phase, also das Universum hat danach quasi, wurde wieder erhitzt ein bisschen, weil ja diese Energie letztendlich aus dem Feld ins Universum gegangen ist. Ja, die Energie steckte vorher im Feld, das Ganze ging dann runter dem Potentialtopf oder dem Potentialwall herunter ganz langsam. Und diese Energie wurde dann dem Universum zugeführt und nachdem die Inflation zu Ende war, hat sich das Universum dann auch nochmal wieder aufgeheizt und dementsprechend konnten unter anderem dann unsere Elementarteilchen und so weiter sich auch bilden und so. Also die ganze Entstehung von Strahlung und von Elementarteilchen und so weiter lässt sich dann auf diese Reheating Phase, also diese Erhitzung nach der Inflation, die Energie bezieht aus dem Inflatonfeld selber, erklären.
Und das ist halt ein relativ schönes Modell, wenn man sich das erstmal grob anguckt, was halt erklärt, wie das Universum von diesem Zustand direkt nach dem Urknall in diesen Zustand gekommen ist, wo wir heute sind, wo alles schön flach ist und einigermaßen homogen ist, wo aber auch genau diese Menge an Quantenfluktuationen, die kurz nach dem Urknall vorhanden waren, so aufgebläht werden konnten, dass sie sich als Saatkeime für die Galaxienbildung herauskristallisieren konnten. Also diese kleinen Fluktuationen im Quantenbereich, die man am Anfang hatte, durch dieses plötzliche Ausdehnen wurden makroskopisch und haben dann eben kleine Dichteunterschiede im Universum verursacht, wo dann durch die Gravitationswirkung eben sich Materie ansammeln konnte und dann eben Sterne und Galaxien und alles entstehen konnte. Also das funktioniert erstmal sehr schön, dass man daraus wirklich die Sachen erklären kann, die wir heute sehen, das Universum, das wir heute sehen.
Genau, das ist auch bis jetzt das Inflationsmodell, was wir haben. Das Inflationsmodell, was momentan das anerkannte Modell ist, was quasi in den Kosmologie-Lehrbüchern zu finden ist. Aber es wird natürlich ein bisschen was dann auch immer erwähnt. Und zwar ist das natürlich nicht ganz frei von Fehlern oder von Kritik. Und es gibt hier und da noch Sachen, wo man Sachen nicht versteht, wo man Sachen eventuell besser erklären muss oder verbessern muss, verändern muss. Man muss sagen, einer der größten Kritiker dieses aktuellen Inflationsmodells ist Steinhardt, der das Ganze begründet hat, der das Ganze sich im Prinzip mit ausgedacht hat. Da hast du, glaube ich, sogar einen direkten Vortrag drüber gehört von Steinhardt, oder?
Genau, das ist eine sehr interessante Geschichte. Und da sieht man halt auch wirklich diese wissenschaftliche Arbeitsweise. Ich habe ein Problem und ich suche eine Lösung dafür. Und dann finde ich eine Lösung und denke, oh, das sieht ganz gut aus. Aber im Ausarbeiten dieser Lösung und wenn ich dann die das versuche mit Experimenten zu vergleichen und wenn ich dann weitere Folgerungen daraus ziehe, merke ich, es sah ja ganz schön aus am Anfang, aber möglicherweise passt es doch nicht auf unsere Realität. Anscheinend hat es doch Schwächen, die vielleicht nicht die Realität beschreiben. Vielleicht ist es falsch. Und dann fängt man natürlich an, entweder zu versuchen, dass die Probleme zu fixen, also irgendwelche Modifikationen zu machen, um doch noch die Realität zu beschreiben. Das tun einige Theoretiker, die versuchen dann diese Inflatoren-Modelle so anzupassen, dass sie genau das beschreiben, was wir heute sehen. Da können wir gleich noch was zu sagen, was das Problem dabei ist. Und dann gibt es halt die anderen, wie zum Beispiel Paul Steinhardt, die sagen, vielleicht ist das Ganze einfach nicht die richtige Beschreibung. Vielleicht ist es ein anderer Mechanismus, der dafür sorgt, dass das heute alles so flach und homogen ist und die dann halt eine komplett andere Theorie versuchen auszuarbeiten und zu gucken, ob man da mit den Experimenten zum Beispiel bessere Übereinstimmung findet oder ob das mehr Sinn macht.
Ja, kommen wir vielleicht direkt mal zu den Kritikpunkten. Eins der Kritikpunkte ist in der Tat, dass wenn man dieses normale Slow-Roll-Modell nimmt, also dass es so langsam und halbwegs geradlinig so ein Potenzial runterläuft, dann ergibt das gar nicht das Universum, was wir heute sehen. Das kann man relativ gut berechnen. Das heißt, in Wirklichkeit muss man ein sehr, sehr komplexes Potenzial berechnen, eine sehr, sehr komplexe Potenzialform. Und die muss genau passen. Und nur dann ergibt sich letztendlich aus den Anfangsbedingungen auch unser Universum.
Genau, die Ursprungsidee war eigentlich, dass man sagt, ich habe kurz nach dem Urknall irgendwie so alles auf der Planck-Größe zusammengequetscht und ich bin in so Planck-energiedichten Bereichen. Und das ist die Anfangsbedingung, mit der die Inflation dann anfängt und dann natürlicherweise irgendwo ankommt, wo dann wir zum Beispiel die ersten Signale sehen vom kosmischen Mikrowellenhintergrund oder wie halt die Galaxienentstehung funktionieren kann.
Man sagt, die Inflation hat ungefähr geendet 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall. Nur, dass ihr euch die Zeitskala vorstellen könnt, in der das Ganze stattgefunden hat. Ja, also quasi ab Urknall, mehr oder weniger, bis 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall. Also 0,0 mit 32 Nullen, quasi 1 Sekunden. Also im Prinzip diese Inflationsphase war minimal klein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie kurz die war und wie groß das Universum in dieser Zeit geworden ist.
Also eigentlich müsste man ja sagen, dass das der Big Bang war. Weil wenn man sich das von außen anschauen könnte, wäre das ja in einem instantan, puff, da ist das Universum groß. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das stimmt.
Genau. Aber das Problem ist halt, dass der Wunsch, wie gesagt, gewesen wäre, dass man mit diesen typischen Anfangsbedingungen dann einfach da rauskommt, wo man jetzt ist. Und das ist aber nicht der Fall. Das heißt, man braucht dieses besondere Potenzial, wie du schon gesagt hast. Und man muss auch genau auf der richtigen Energiedichte anfangen, darf da aber nicht zu schnell hinkommen, darf auch nicht zu spät da ankommen, bevor sich schon andere Strukturen gebildet haben. Und man braucht halt genau die Werte, dass das dann genau passt am Ende, dass man genau da rauskommt, wo wir heute sind. Und das ist so eine Sache in der Physik, das nennt man dann Feintuning, wenn man eine Theorie extrem abstimmen muss, damit das mit dem Experiment übereinstimmt, ist das immer schon so ein bisschen fragwürdig, ob die Theorie dann wirklich das gut beschreibt, also ob sie robust ist gegen leichte Änderungen. Und da gibt es schon viele, die sagen, vielleicht ist das keine gute Theorie, wenn man das wirklich so, dass wenn alle Bedingungen so perfekt eingetroffen sein müssen, damit das irgendwie das beschreibt, was wir heute sehen. Und in allen anderen Fällen, die beliebig viele Fälle gibt es ja quasi dann, dass sie dann was komplett anderes voraussagen, dass man gar kein Universum bekommt oder Universen mit ganz anderen Eigenschaften. Das ist so einer der Kritikpunkte, die von vielen vertreten werden.
Ja, dann gibt es noch ein paar andere Kritikpunkte, ne? Wie sieht denn das eigentlich aus? Wir hatten ja gesagt, die Inflation hört auf, wenn wir diesen Potenzialabhang quasi heruntergelaufen sind, wenn wir unten angekommen sind.
Genau.
Das hängt aber im Prinzip ja davon ab, wie viel Masse da wirklich drin war, wie viel Materie da drin war, wie hoch die Energiedichten waren in diesem Teil, in diesem Stück, das wir gerade betrachten.
Genau, und dieses Feld kann jetzt noch Quantenfluktuationen erfahren. Das heißt, es ändert spontan seinen Wert und manchmal eben auch um größere Werte. Das heißt, plötzlich bin ich dann wieder in Bereichen, wo die Inflation weitergeht. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das heißt, es gibt Raumbereiche, wo plötzlich die Inflation weitergeht. Und in einem kleinen Raumbereich davon ist wieder das Feld, obwohl es irgendwo das Potenzial ein bisschen runtergelaufen ist, vielleicht doch durch eine Fluktuation wieder höher und treibt die Inflation noch weiter. Das heißt, man würde sowohl unterschiedlichste Inflationsausgänge, also wie lange und wie weit es sich ausgedehnt hat, in verschiedensten Raumbereichen haben. Und zusätzlich würde man immer Raumbereiche finden, wo es einfach immer weitergeht. Also es würde nie aufhören und es würde wirklich Raumbereiche geben, die sich viel mehr ausdehnen als andere und dann alles dominieren. Das ist so dieses, ja, das ist irgendwo zwischen der Idee von einem Multiversum, was man hätte, und halt einfach einem kompletten Quantenchaos.
Also Multiversum wäre ja quasi, wir haben ganz viele Teilbereiche mit unterschiedlichen Energiedichten und unterschiedlichen Quantenfluktuationen in diesen Feldern. Und dementsprechend hört die Inflation an verschiedenen Punkten auf. Und dementsprechend sind diese einzelnen Bereiche komplett isoliert voneinander. Ja, wenn ich in einem Bereich bin und nebenan ist ein anderer Bereich, der noch eine große Inflation hat, das ist im Prinzip wie ein Multiversum direkt. Das sind wie einzelne kleine Blasen, die sich unterschiedlich groß aufblasen. Und der eine bläst sich gerade noch weiter auf, der andere bleibt klein, wird dann vielleicht irgendwann quasi verschluckt bzw. dominiert von der neben großen stehenden Blase. Und du hast natürlich recht, im Prinzip gibt es hier auch das Modell, dass die Inflation dadurch dann immer weitergeht, weil man immer noch eine Blase findet, die alles andere dann dominiert und sich immer weiter aufbläst.
Genau, also sowohl aus der Sicht ist es nicht so wirklich befriedigend. Auch dieses Multiversum ist auch nicht so die schönste physikalische Theorie, weil man eben auch wieder diese Beliebigkeit hat. Also dieses, ich kann meine Theorien beliebig ausrichten und in der einen, wo es gerade passt, da befinden wir uns. Wenn es so wäre, wäre es halt so, aber es ist nicht so wirklich eine befriedigende Theorie, weil man eigentlich erwarten würde, dass es schon irgendeinen Grund gibt, warum das Universum so aussieht, wie es aussieht. Dass es irgendein Naturgesetz gibt, das halt dazu geführt hat, dass von irgendeinem Startpunkt her dieses Universum so entstanden ist, wie es entstanden ist und nicht anders hätte entstehen können.
Genau, also das, was gemacht wird, ist zu sagen, okay, von diesen ganz vielen verschiedenen Blasen, die sich alle unterschiedlich ausdehnen und so weiter, da sind wir halt genau in der einen, die genau dem entspricht, was wir in unserem Universum sehen. Und alles andere, sagen wir jetzt, gehört nicht zu unserem Universum. Das wären dann Multiversentheorien. Und das heißt, das ist dieses Feintuning. Und dann würde man halt sagen, okay, wir finden Quantenfluktuationen und Energiedichten am Anfang, die genau dem entsprechen würden, was wir dann auch heute beobachten. Und damit kann man dann durch die Inflation das heutige Universum ganz gut erklären. Das geht und das kann natürlich so sein. Und das ist halt auch momentan wirklich noch das, was als Inflationstheorie gelehrt wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, über den man nachdenken sollte und wo die Forschung vielleicht auch noch nicht am Ende ist. Und das ist sie ja auch nicht. Es denken genug Leute darüber nach.
Genau, und es ist auch gut, dass das in alle Richtungen geht. Das heißt, manche versuchen noch zu gucken, gibt es vielleicht doch irgendwas, was die Inflationstheorien retten kann. Aber ein Problem, das diese normalen Standardinflationstheorien auch noch haben, ist, dass sie vorhersagen, dass man diese Dichtefluktuation am Anfang auf bestimmten Größenordnungen gehabt hat, die sich dann quasi als Gravitationswellen im Mikrowellenhintergrund hätten verewigen müssen. Das heißt, man hätte Gravitationswellen haben müssen, die damals die Dichte dann so schwanken lässt, dass das Licht, was damals emittiert wurde, auf eine bestimmte Art polarisiert ist. Falls ihr euch erinnert, man hat mal geglaubt, das gemessen zu haben vor einigen Jahren, BICEP 2 am Südpol, hat dann aber festgestellt, dass es nur galaktischer Staub war, den man vorher nicht beobachtet hatte, der dann eben diese Polarisation so erzeugt hat, dass man dachte, es wäre Gravitationswellen. Das heißt, mittlerweile weiß man, im kosmischen Mikrowellenhintergrund gibt es keine Gravitationswellen auf den Größenordnungen, die eigentlich diese Standard-Inflationstheorien vorhergesagt haben. Und das ist natürlich auch ein gewisses Problem.
Genau, es kann sein, dass wir die irgendwann messen, aber dann wären sie zumindest kleiner als das, was unsere aktuellen Theorien vorhersagen, ne? Genau, man sucht halt so eine gewisse Polarisation, das heißt B-Modenpolarisation in diesem in dieser Hintergrundstrahlung letztendlich. Und die kann halt entweder kommen von Gravitationswellen. Das sind übrigens nicht die Gravitationswellen, die jetzt LIGO gemessen hat oder so. Das ist eine andere Art. Diese Gravitationswellen heißen primordiale Gravitationswellen, also welche, die wirklich aus der Urzeit stammen, quasi bevor der kosmische Mikrowellenhintergrund entstanden ist und dann nur aufgeprägt wurden auf diesen kosmischen Mikrowellenhintergrund. Der war ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall. Da war es dann das Universum das erste Mal transparent für Licht. Und deswegen kann man da dann noch quasi diese aufgeblasenen Quantenfluktuationen und Dichteschwankungen und so weiter sehen, die sich dann auch dementsprechend als Gravitationswellen ausgebreitet haben. Aufgeprägt in diesem Licht. Das ist nicht dasselbe wie schwarze Löcher, die heutzutage umeinander kreisen oder sowas. Genau, hat man noch nicht gemessen. Und vor allen Dingen hat man jetzt mittlerweile genauer gemessen, als es diese Vorhersagen machen müssten. Es war vor allen Dingen jetzt die Planck-Mission. Die WMAP-Mission vorher war noch nicht genau genug. Nach dieser und mit der Auswertung der WMAP-Mission hat Bicep 2 damals geglaubt, sie hätten es gemessen. Und dann hat Planck gesagt, ah, es gibt vielleicht doch mehr Staub im, in unserer näheren Umgebung, also im Weltall um uns herum, vom Sonnensystem und so, als WMAP das vorher vorausgesagt hat, eine andere Satellitenmission. Das heißt, und dieser Staub erzeugt eben auch genau diese B-Moden-Polarisation. Das heißt, die kann man so direkt erstmal nicht unterscheiden. Man muss die dann im Nachhinein rausrechnen, indem man den Staubanteil misst. Und ja, daraufhin ist das dann wieder in sich zerfallen, mehr oder weniger. Und jetzt hat man sie noch nicht gemessen.
Ja, das passiert leider manchmal in der Physik.
Die Wissenschaftler haben da übrigens sich nicht falsch verhalten und auch keine Schuld daran. Ja, sie haben klar gesagt im Prinzip, wir haben das und das gemessen unter der Voraussetzung der WMAP-Staubmessung. Und haben auch gesagt, okay, wenn es jetzt neuere Daten gibt, bessere Daten, dann kann da auch nachher bei der Auswertung auch was anderes bei rauskommen. Das wurde dann nur von der Presse auch extrem wieder aufgebläht, dass man gesagt hat, hier, die haben jetzt gesagt, sie haben die gefunden und da wartet man dann auch nicht mehr auf die besseren Planck-Daten, die dann später kamen.
Ja, das stimmt. Ja, kommen wir noch am Schluss zu einer alternativen Theorie, die sehr interessant klingt und von einigen sehr schlauen Köpfen verfolgt wird. Und zwar ist das sogenannte Big Bounce-Modelle oder auch so ein zyklisches Universum.
Auch von Steinhardt übrigens, ne, an der Stelle.
Genau, unter anderem von ihm. Ja, ich weiß nicht, wo manche Leute diese ganzen Ideen herbekommen und so viel geniale Sachen erschaffen können, aber auf jeden Fall ist die grobe Idee, dass es quasi vor unserem sogenannten Big Bang, das ist ja nicht mehr wirklich ein Big Bang, dass es davor schon ein Universum gab, das sich irgendwann mal ausgedehnt hat bis zu einem bestimmten Punkt und sich dann wieder zusammengezogen hat. Und zwar immer weiter zusammengezogen, bis es ganz klein war. Nicht so klein wie beim Big Bang, sondern unterschiedliche Angaben gibt es dazu, vielleicht auf Größe eines Virus oder so. Also quasi noch für uns auch irgendwo vorstellbar und messbar, aber halt sehr klein zusammengezogen. Und von da dann wie so ein Bounce sich wieder ausgedehnt hat. Und wenn man sich sowas anguckt, würde man komplett auf Inflation verzichten können, weil die Vorteile, die die Inflation bringt, dieses flach machen und dieses Homogenisieren, weil das quasi schon in dem vorherigen Universum stattgefunden hätte. Und zwar in dieser Phase des Kleinerwerdens, des Zusammenschrumpfens. Das heißt, wir haben ja eben gesagt, bei der Inflation, ich gucke mir so ein kleines Stück Universum an und ziehe das dann extrem groß auf und das stand mal alles kausal in Kontakt. Es ist jetzt so, dass in dem vorherigen Universum ich einen Bereich habe, der kausal im Kontakt steht. Und jetzt mache ich das quasi klein, führe es durch dieses quasi Big Bang-Ding durch und lasse es dann wieder auseinandergehen. Und dann behält es ja es war mal kausal im Kontakt, es hat sich thermalisiert, es sieht in allen Bereichen ungefähr gleich aus. Das behält es dann quasi. Also das ist so die grobe Idee, dass es vorher schon diese schönen Eigenschaften hat, die wir jetzt hinterher dann sehen.
Ja, das ist das sogenannte Big Bounce an der Stelle. Ja, also es gibt so einen Bounce des Universums. Es wird größer, dann zieht es sich irgendwann wieder zusammen, dann wird es wieder größer, dann zieht es sich wieder zusammen. Das kann man so sich mehr oder weniger dann auch als zyklisches Ding denken, oder?
Genau, also die Idee ist halt, dass das immer wieder passiert. Und ja, es ist noch so ein bisschen komplizierter, weil quasi das Universum trotzdem immer größer wird.
Ja.
Aber dann sich doch wieder zusammenzieht, aber man sieht dann quasi nur so einen bestimmten Teil, der irgendwie ja in kausalem Kontakt steht. Und ja, es ist dann ein bisschen kompliziert, das jetzt in einem Podcast zu erklären. Aber im Endeffekt hat man wirklich halt, dass es sich ausdehnt, wieder zusammenzieht, ausdehnt, wieder zusammenzieht. Und dadurch eben diese schönen, ja, thermalisierenden Eigenschaften hat und dieses sehr homogene. Und zurzeit ist man in der Phase, wo man halt diese Theorie weiter ausarbeitet und versucht, vorhersagbare Eigenschaften zu finden, die man messen kann. Zum Beispiel bestimmte Gravitationswellensignale oder bestimmte Signaturen im kosmischen Mikrowellenhintergrund oder irgendwas Ähnliches. Und es wird noch sehr spannend in den nächsten Jahren, wenn man halt diese ganzen Modelle wirklich gegeneinander testen kann und dann gucken kann, was macht vielleicht mehr Sinn.
Das ist natürlich das, was die Physik letztendlich auch auszeichnet, dass man auch Vorhersagen macht, die man danach experimentell überprüfen kann. Das heißt, jetzt wird es wirklich spannend. Ja, die normale Inflation, die klassische, die wir heute so kennen, hat eigentlich diese B-Moden in der Hintergrundstrahlung vorausgesagt und sie wurden bisher noch nicht gefunden. Und jetzt arbeitet Steinhardt und andere jetzt gerade daran, andere ja, Vorhersagen zu machen aus der Big-Bounce-Theorie. Und wenn man die dann findet, im Gegensatz zu der Inflationstheorie, dann wird sich wahrscheinlich unter den Physikern das ganz schnell ja umschlagen und die meisten werden dann wahrscheinlich direkt aufspringen und daran weiterarbeiten, um noch mehr Vorhersagen zu machen und die dann nachher auch zu messen. Sodass das dann vielleicht auch irgendwann das als Standardtheorie quasi ablösen kann. Oder als beste Theorie. Das ist ja das, was wir sagen, wenn wir sagen Standardtheorie, dann ist das ja das, die momentan beste, am besten beschreibendste Theorie dieses Zustandes oder von dem, was wir da gerade beschreiben wollen. Es gibt auch noch ein paar andere lustige Theorien oder weniger lustige, die von anderen Physikern bearbeitet werden. Ich glaube aber, das Big Bounce ist schon mit das Größte, vielleicht neben der Stringtheorie, die auch ein paar andere Ideen hat zum Urknall selber. Die Stringtheorie selber redet so ein bisschen davon, dass man zum Beispiel am Anfang so ein String-Gas hatte, mit dass man quasi keinen kleinen Punkt als Urknall hatte. Und das kann dann letztendlich auch Eigenschaften haben, die ohne Inflation auskommt. Da wollen wir jetzt aber heute, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen.
Nee, das wäre ein bisschen weit.
Genau, vielleicht noch eine Sache. Es gibt, man kann durchrechnen, wie das aussieht, wenn man sagt, vielleicht ist die Lichtgeschwindigkeit gar nicht konstant. Wir messen zwar überall momentan, dass sie konstant ist, aber vielleicht war sie das am Anfang direkt nach dem Urknall nicht. Und deswegen sind die Sachen kausal im Zusammenhang gewesen, weil die Lichtgeschwindigkeit damals viel größer war. Jetzt kann man gucken, wie groß muss denn die Lichtgeschwindigkeit eigentlich gewesen sein, damit diese Sachen damals noch im kausalen Zusammenhang quasi ja, hätten stehen können, wenn wir uns das angucken. Ich muss die Zahl kurz nochmal nachgucken. Ich habe sie gerade wieder vergessen. Moment, ich habe sie hier, genau. Und zwar, wenn man das ausrechnet, kommt man darauf, dass die Lichtgeschwindigkeit 60 Größenordnungen über dem heutigen Wert hätte liegen müssen.
Das ist eine ganze Menge.
Also ich würde das ganz ehrlich so erstmal für mich als lustige Rechnung ausnehmen, aber nicht als ernstzunehmende Theorie. Mhm.
Ich meine, das sind ja Sachen, die man auch testet. Ne? Man guckt sich ja an, was für Signaturen sehe ich im frühen Universum, zum Beispiel da, wo es schon die ersten Galaxien und Sterne gab, was für Spektrallinien kann ich sehen und daraus kann man dann ungefähr ablesen, wie groß muss die Lichtgeschwindigkeit damals gewesen sein. Kann es eine Veränderung in Naturkonstanten gegeben haben? Und bisher hat man da keine wirkliche Veränderung gesehen. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass wirklich in den ersten, ich weiß nicht wie viel Jahren des Universums diese riesige Änderung der Lichtgeschwindigkeit hätte stattfinden müssen. Und
Ich meine, in der Theorie ist es so, dass es quasi anstelle der Inflation einfach eine Verlangsamung der Lichtgeschwindigkeit stattgefunden hat.
Das heißt, in 10 hoch minus 30 Sekunden?
Ja, ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber so ungefähr. Also statt dass sich der Raum ganz weit, ganz schnell aufbläst, ist einfach die Lichtgeschwindigkeit ganz schnell quasi langsamer geworden. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, also nehmt uns da bitte nicht beim Wort. Das sind, ich finde, relativ merkwürdige Theorien, wenn man die wirklich ernsthaft verfolgt.
Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn auch da mal jemand reinguckt, weiß ja nie, wo man vielleicht doch mal was findet.
Ja, genau. Also das sind so ich denke auch Big Bounce oder vielleicht so diese String-Gas-Ansätze könnten dann wirklich diese Probleme der aktuellen Inflationstheorie so ein bisschen beheben, ausbügeln. Oder man weiß es nicht, es ist natürlich möglich, dass es wirklich einfach ein, ja, ein Feintuning-Problem ist, was aber die Realität beschreibt. Also dass es schon so ist, wie man sich das momentan vorstellt. Und es kann ja offensichtlich mathematisch sein, wunderbar. Ja? Also wenn man das richtige Inflatonfeld hat, die richtigen Anfangsbedingungen hat und so weiter und die Quantenfluktuationen an den richtigen Stellen und so weiter, dann kommt genau das raus, was wir heute sehen. Und deswegen kann man das auch so gut nehmen, um das zu beschreiben. Und deswegen ist es momentan nun mal die beste Theorie, die das wirklich nachher erklärt. Und ja, kann ja sein, dass das wirklich so war.
Vielleicht auch eine kleine interessante Sache. Es gibt auch ein paar Physiker, die Theorien entwickeln, nach der das Inflaton gleich dem Higgs-Boson sein könnte. Das heißt, früher könnte das Higgs-Boson die Inflation getrieben haben und danach dann den Elementarteilchen die Masse verliehen haben. Ist auch eine sehr interessante und nette Vorstellung. Ja, muss man mal schauen, was dann die Experimente am Ende
genau,
dazu sagen.
Genau, das Wichtige ist wieder, was machen diese Theorien für Vorhersagen und wann kann man die überprüfen? Ist das in naher Zukunft möglich? Und genau dann sind es wirklich gute physikalische Theorien und nicht rein mathematische Theorien oder theoretische Theorien. Und dann kann man sich wirklich auf die nahe Zukunft freuen, wenn man das jetzt alles überprüfen kann und dann auch durch Fragen an die Natur stellen kann, was war es denn jetzt wirklich? Wir wollen ja nicht raten oder gucken, was wollen wir denn, wie es gewesen ist, sondern wir entwickeln Theorien und stellen dann nachher die Frage an die Natur und kriegen hoffentlich eine Antwort.
Genau.
Ich denke, das war es ganz schön für diese Woche,
damit haben wir alles gesagt, ne? Ja.
Falls ihr Fragen dazu habt oder falls wir über Details noch mal genauer sprechen wollen, schreibt uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes die E-Mail-Adresse. Oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram, Physik-Geplänkel. Lasst es uns wissen. Und am meisten freuen wir uns immer, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Auch natürlich Physik-Geplänkel. Und dort könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne Fragen stellen. Da antworten wir auch sofort. Und könnt dort aber auch zusätzlich noch an der Themenabstimmung teilnehmen, wo wir immer so eine Umfrage unter allen Hörern haben oder unter allen Patreon-Unterstützern haben, um uns ja besser für die nächsten Themen entscheiden zu können, für die nächsten Podcast-Themen. Also was interessiert euch am meisten? Da könnt ihr eigene Themenvorschläge machen. Die könnt ihr uns aber auch gerne per E-Mail oder so schicken. Die geben wir dann einfach mit rein in diese Liste. Und daraufhin basieren Janis und ich immer, ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Was wollen die Leute am meisten hören und so weiter? Gut. Dann, wie immer, bleibt zu Hause, bleibt gesund weiterhin. Noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Janis.
Bis dann.